Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Natürlich setzen wir unsere Reise im Buch der Offenbarung fort, und zwar im 16. Kapitel ab Vers 10. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Wir nähern uns langsam dem Ende der Offenbarung. Vieles hat Jesus seinem treuen Weggefährten Johannes offenbart. Und Johannes schrieb alles nieder, was er in den vielen Visionen gesehen hatte. So konnten die ersten Empfänger des Buches der Offenbarung das alles lesen und hören, und wir heute ebenfalls. Denn Jesus will damit vor allem seine Leute ermutigen, die seit seiner Himmelfahrt die gute Nachricht bezeugen, nämlich dass Gott jeden, der an Jesus glaubt, aus der Gottesferne rettet. Dabei ist die Zeit nach der Himmelfahrt die letzte Zeit der Weltgeschichte. Die Endzeit hat also schon begonnen. Und wie Jesus in seinen Endzeitreden vor seiner Kreuzigung sagte, ist diese Zeit gekennzeichnet von falschen Christussen, Kriegen, Hunger und Seuchen. Und die Jesusleute werden verfolgt. Dennoch wird die gute Nachricht von der Friedensherrschaft Gottes durch die Christen bezeugt, und zwar allen Völkern der Erde. All das greift Jesus nun in seiner Offenbarung an Johannes noch einmal auf. Denn nach mehr als 60 Jahren in der Endzeit erfahren die christlichen Gemeinden erneut schwere Verfolgungen, vor allem durch den römischen Kaiser Domitian. In der Offenbarung betont Jesus, wie sehr er seine Leute liebt, und er ermutigt seine Gemeinden, ihren Glauben an ihn nicht aufzugeben, sondern daran festzuhalten. Denn die Leiden in dieser Zeit sind vorübergehend. Und wer bei Jesus bleibt, der empfängt sozusagen die Goldmedaille des ewigen Lebens, wörtlich den Siegeskranz des Lebens. Damit seine Gemeinden ihren grimmigsten Feind besser einschätzen können, offenbart Jesus ihnen die teuflischen Wesenszüge des Satans und seiner Helfershelfer. Dabei betont Jesus, der Satan ist schon seit der Kreuzigung Jesu besiegt. Er kann den Jesusleuten zwar schwer zusetzen, sie sogar umbringen, aber er kann ihnen nicht den Glauben an den Gottessohn rauben. Mitten in aller Not ist Jesus durch seinen Geist immer in seinen Gemeinden gegenwärtig. Und diese Tatsache stellt Jesus seinen Nachfolgern mit einem wunderschönen Bild vor Augen. Er, das Lamm, steht mitten in der endzeitlichen Gotteslästerung auf dem Zionsberg, seit jeher ein Ausdruck für die Gegenwart Gottes. Und bei ihm ist seine Gemeinde, vollzählig und vollständig, und sie findet bei ihm Zuflucht. Dort tröstet sie ein neues Lied direkt aus dem himmlischen Thronsaal Gottes. Danach geht Jesus dazu über, das letzte und endgültige Gericht Gottes zu enthüllen. In verschiedenen Visionen tut er das, und schließlich zeigt der Gottessohn seinem Propheten die Visionen der sieben Gerichtsschalen. Die werden Engeln anvertraut, die die Gerichte auf Gottes Befehl hin auf die Erde loslassen. Mit den ersten vier Schalen haben wir uns bereits beschäftigt. Damit kommen wir jetzt zur Gerichtsschale Nummer 5. Die Vision dazu beschreibt Johannes im Buch der Offenbarung, Kapitel 16, in den Versen 10 und 11. Da notiert der alte Apostel, und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Wie bei der fünften Signalfanfare, so lässt sich auch hier bei der fünften Schale eine deutliche Steigerung des Gerichts beobachten. Denn nun gilt Gottes Heimsuchung direkt dem Thron des Tieres, wie es in Vers 10 heißt. Von jenem Thron hörten wir bereits in der Vision von dem Tier des Teufels. Jesus offenbart also in Vers 10 den Frontalangriff Gottes auf seinen Feind, den Teufel und seinen Antichristen. Die Schaltzentrale ihrer Macht erbebt nun unter den Schlägen des Allmächtigen. Das zeigt, jederzeit ist Gott ohne weiteres in der Lage, jedem und allem ein Ende zu machen. Jederzeit. Dabei ist das Zentrum der Macht des Antichristen offensichtlich kein Ort, der auf irgendeiner Landkarte zu finden ist. Seine Macht liegt ja vielmehr in seinem diabolischen, teuflischen Wesen begründet. Wenn Gott sich also jetzt mit seinem Gericht dem Thron des Antichristen zuwendet, dann geht es nun direkt an die unheilvolle Herrschaft des Satans und seines Adjutanten. Die ist jetzt das Ziel des Gerichtes Gottes. Die Auswirkungen folgen auf dem Fuß. Da kam Finsternis über das Reich des Tieres, so Johannes in Vers 10. Auch bei der 9. Plage gegen Ägypten, als der Pharao die Israeliten nicht freigeben wollte, ließ Gott eine völlige Finsternis über das ganze Reich des Pharao kommen. Die Finsternis war so total, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte von dem Ort, wo er sich gerade aufhielt, 3 Tage lang. So sitzt nun jeder Einzelne fest, verhärtet und verstockt gegen Gott. Jeder wie in seinem ganz persönlichen Gefängnis. Das komplette öffentliche und private Leben ist lahmgelegt. Regierung, Verwaltung, Verkehr und Wirtschaft. Das sind schwere Schläge gegen das Tier des Satans. Und das auf seinem eigenen Hoheitsgebiet, wie Johannes in Vers 10 hervorhebt. Eine schmerzhafte Niederlage für die Macht des Antichristen, die bereits einer teilweisen Entmachtung gleichkommt. Ein untrüglicher Vorbote des heranrückenden Sturzes. Geradezu grotesk erscheint mir hier, dass Gott das Reich des Antichristen mit Finsternis schlägt. Denn es gibt eigentlich nichts Passenderes für das Reich, dessen Herrscher die Macht der Finsternis in Person ist, der Teufel und sein Antichrist. Das Reich des Antichristen war schon immer ein Reich der Finsternis. Bislang konnte er das aber mit dem Licht, das Gott gnädigerweise schenkte, noch überdecken. Aber nun wird offenbar, was schon immer galt. Das antichristliche Reich ist ein Reich der Finsternis. Und die Menschen, die die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, bekommen das nun hautnah zu spüren. Was sie erwählt haben, als sie Jesus ablehnten, war die dunkelste Finsternis. Weiter heißt es in den Versen 10 und 11, und die Menschen zerbissen vor Schmerz ihre Zungen, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre. Vermutlich beziehen sich die Geschwüre in Vers 11 auf das böse und schmerzhafte Geschwür, mit dem das Gericht der ersten Schale die Menschen gepeinigt hat. Wer den Gedankengang der Offenbarung mitgeht, der fragt sich vermutlich, warum um alles in der Welt schreien die Menschen in ihren Schmerzen nicht endgültig das heraus, was ihnen wirklich helfen könnte. Doch sie beißen sich offensichtlich lieber die Zunge ab, als sich an den lebendigen Gott zu wenden und zu rufen, wir haben gesündigt, wir haben deinen Sohn abgelehnt. Und in der Folge dringt mit Vers 11 zum letzten Mal jener traurige Refrain der Halsstarrigkeit an unser Ohr. Sie kehrten nicht um von ihren Werken. Die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, verrennen sich offenbar immer tiefer in ihrer Ablehnung Gott gegenüber. Sie erscheinen immer uneinsichtiger, trotziger und starrsinniger. Gott aber ändert sich nicht. Ihr ist schon immer gütig und gnädig. Doch wer das nicht annehmen will und nicht darauf vertraut, der wird letztlich zerbrechen. Und Jesus vermittelt in seinen Visionen den Eindruck, dass die Menschen sich dabei Gott gegenüber immer mehr verhärten. Wo wird das hinführen? Jesus schreitet weiter zur Vision von der 6. Gerichtsschale, zu finden in den Versen 12 bis 16. Es wird berichtet, und der 6. Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Hamageddon. Soweit die Verse 12 bis 16. In der Vision von der sechsten Gerichtsschale taucht ein Begriff wieder auf, der schon in der prophetischen Schau zur sechsten Signalfanfare eine wesentliche Rolle gespielt hat. Es geht um den Ausdruck Euphrat. Was dort aber lediglich angedeutet wurde, darauf wird hier bei der sechsten Schale ausdrücklich hingewiesen. Da heißt es in Vers 12, der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Der große Fluss Euphrat bildete in der Geschichte Israels eine Grenze, die Unheil oder sogar Gottes Gericht zurückhielt oder aber losließ. Im Laufe der Zeit bekam der Begriff dann auch immer wieder die Funktion eines bildhaften Vergleichs. So auch hier. Damit ist der Euphrat also nicht wörtlich als lokale Größe zu verstehen, sondern als Bild einer Schranke, die die Gottesfeinde zurückhält. Und auch das Gericht Gottes. Nun also öffnet Gott diese letzte Schranke zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt in seiner Schöpfung. Und damit liefert er die Erde den Dämonen und den finsteren Mächten aus. Jene unzählbaren Horden böser Geister und teuflischer Helfershelfer des Satans überschwemmen die Menschheit geradezu. Das hat Jesus seinem Freund in der Vision vom sechsten Fanfarensignal bereits deutlich vor Augen gestellt. In der Vision hier, ab Vers 12 dagegen, macht Jesus deutlich, dass es tatsächlich dämonische Mächte sind, die Gott jetzt auf die Welt der Menschen loslässt. Das zeigt sich in den Versen 13 und 14 eindeutig. Doch zunächst noch einmal zu Vers 12. Da trocknete sein Wasser aus, das Wasser des Euphrat. Wieder stellt Jesus die Botschaft dieser Vision in einer eindrücklichen und in sich absolut schlüssigen Szene dar. Und doch greift das Ereignis in Vers 12 auch eine geschichtliche Begebenheit auf. Die in der Antike weltberühmte Metropole Babylon war ursprünglich auf allen Seiten von den Flussarmen des Euphrat umgeben. So war die Weltstadt rundum geschützt und galt als uneinnehmbar. Bis zu dem Tag, als der Perserkönig Kyros II. Babylon belagerte. Kurzerhand leitete er das Wasser um und erstürmte den Regierungssitz der Babylonier durch die trockengelegten Flusstore. Die Bewunderung der ganzen Welt des Altertums war ihm sicher. In der vorliegenden Vision wird dieser Vorgang, der ja tatsächlich in der Geschichte stattgefunden hat, bildlich übertragen auf die Ankündigung des Gerichts Gottes, und zwar passenderweise gegen das Babylon der Endzeit, von dem wir in den nächsten Kapiteln noch ausführlich hören werden. In der Offenbarung verkörpert jene Stadt unter anderem die Menschheit, die Jesus ablehnt. Gottes Geduld mit ihr ist nun endgültig am Ende. Jetzt wird sie dem Teufel und seinem dämonischen Gefolge ausgeliefert. In Vers 12 wird das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg offen stand. Damit vollendet sich die erste Szene der Vision. Durch das trockene Flussbett ist der Weg jetzt frei für die Feinde, die in Vers 12 mit der Formulierung »Könige vom Sonnenaufgang her« beschrieben werden. Aus dem gewaltigen Bergland im Osten drangen sie immer wieder ein, die unheimlichen Mächte der Feinde Babylons. Und auch von Israel aus gesehen kamen die übermächtigen Feinde oft aus dem Osten, wie zum Beispiel Nebukadnezar, der König Babylons. Durch ihn geschah das Unvorstellbare. Jerusalem, die geliebte Stadt Gottes, wurde erobert und fiel. Im nächsten Schritt enthüllt Jesus dem Johannes die tiefere Bedeutung von Vers 12. Dazu schreibt Johannes in Vers 13, »Dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen.« Die Barrikade des Euphrat aus Vers 12 versinnbildlicht offensichtlich ein Bollwerk, mit dem Gott die Menschenwelt schützt, und zwar vor den Mächten der Finsternis, die die Bewohner der Erde sonst überrollen würden. Bislang hat Gott die Menschheit, die von ihm abgefallen ist, davor behütet, die Folgen ihrer Gottlosigkeit in vollem Umfang ertragen zu müssen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Mit der sechsten Schale seines Gerichts fällt nun dieser Schutzwall Gottes vor dem Satanischen. Dreimal sieht Johannes ein entsetzliches Maul, wie er in Vers 13 berichtet. Schon in der Vision von dem Tier aus dem Meer wurde dreimal auf dessen Maul hingewiesen, mit dem es Gott lästerte. Dagegen bescheinigte Jesus seiner Gemeinde, dass in ihrem Mund keinerlei Lüge, also kein falsches Reden und keine Lästerung gegen Gott zu finden sind. In der Offenbarung prallen diese entgegengesetzten Bekenntnisse aufeinander, nämlich das Lügenbekenntnis des Antichristen, er sei Herr und Gott, und das Bekenntnis der Jesusleute zu dem einen lebendigen Gott und dessen Sohn Jesus, dem Messias. Gottes Wort und Lügenwort krachen hier gegeneinander, und hinter beidem stehen Geister, die gegensätzlicher nicht sein könnten. In Vers 13 lässt Jesus den Drachen, das Tier und die falschen Propheten schon fast wie eine Art satanische Dreieinigkeit auftreten, und aus deren Maul sieht Johannes drei unreine Geister kommen. Sie treten also auf als die Gegenspieler der sieben Geister Gottes, wie der Heilige Geist von Jesus in seinen Visionen der Offenbarung dargestellt wird. Der Hinweis, die unreinen Geister erscheinen wie Frösche, verstärkte wohl bei Lesern und Hörern der Antike die Vorstellung des Dämonischen, galten Frösche doch als Schöpfungen der Finsternis. Das sind sie in Wahrheit natürlich nicht, doch in der Bildsprache der Antike konnte Jesus mit dem Vergleich unterstreichen, diese Geister sind böse, unrein und kommen aus der Finsternis. Außerdem verweist Jesus damit erneut auf eine Plage gegen das alte Ägypten, das einst das Volk Israel nicht in die Freiheit ziehen ließ. Es war das zweite Gericht über Ägypten. Damals traten die Frösche in solchen Massen auf, dass sie sogar die innersten Wohnbereiche der Menschen regelrecht überfluteten. Das ist wohl das passende Vorbild für das, was durch die unreinen Geister des Teufels, des Antichristen und des falschen Propheten geschieht. Vers 14 erläutert das Geschaute noch genauer. Es sind dämonische Geister. Das beschreibt das Wesen jener bösen Geister aus den Mäulern des Teufels und seiner beiden bedeutendsten Helfer recht gut. So werden Dämonen auch sonst in der Bibel als böse Geister beschrieben. Diese Dämonen sind nun die Könige vom Sonnenaufgang am Anfang der Vision. Denn mit den Versen 13 und 14 beschreibt Johannes ganz offensichtlich die Bedeutung dessen, was er in Vers 12 erblickt hat. Wie in der Vision von dem zweiten Tier heißt es in Vers 14 nun von den Dämonen ebenfalls, dass sie Zeichen tun. Ein deutlicher Hinweis darauf, aus welcher Kraft heraus das Tier aus der Erde seine Wunderzeichen wirkt, nämlich durch die Macht jener Dämonen, von denen wir hier hören. Johannes nennt nun den Grund, weshalb die Dämonen aus den Mäulern des Teufels und seiner Spießgesellen hervorkommen. Er schreibt in Vers 14, die ausziehen zu den Königen der ganzen Erde. Verführerisch und schmeichelnd, wie das dem Wesen ihres obersten Herrn und damit ihrem eigenen Wesen entspricht, umgarnen sie die politisch Mächtigen der ganzen Welt. Und sie spannen sie ein in den Plan ihres Meisters. Deshalb heißt es am Ende von Vers 14, sie zu versammeln zum Krieg am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Der Plan Satans geht auf. Die Menschheit mit ihren politischen Führern an der Spitze lässt sich verführen. Ausgerechnet gegen den Einzigen, der wirklich Gott ist und der immer das Heil seiner Menschen gesucht hat. Ausgerechnet gegen den marschieren die Menschen jetzt, wie es im übernächsten Vers heißt. Sie ziehen gegen den einen, der sie wirklich liebt, bis in den Tod. Wer nicht ernst nimmt, dass dämonische Einflüsse die Menschen blind und taub machen für das Rufen und Werben Gottes, der wird hier nichts verstehen können. Und so lassen sich alle Menschen der Erde, diejenigen, die nicht an Jesus glauben, vom Teufel zusammenrotten zum Kampf gegen ihren Schöpfer. Doch wie in einer Nebenbemerkung offenbart Jesus hier, Dieser Kampf ist der große Tag Gottes, des Allmächtigen. Damit ist von Anfang an klar, triumphieren wird hier nicht der Satan. Nein, der Tag dieses Kampfes ist Gottes großer Tag. Und wie er schon immer der Allmächtige war, so wird er sich auch an diesem Tag erweisen als der Allmächtige. Wer will ihm da widerstehen? Doch der Teufel will das in seiner Verblendung nicht wahrhaben, und die er verführt, schließen sich ihm darin an. Ausführlich wird Jesus dem Johannes diesen Kampftag offenbaren, in der Vision vom endgültigen Gericht über den Antichristen und seinen Propheten und in der Vision über das Ende des Teufels. Nun setzt an dieser Stelle ganz unvermittelt ein Zwischenruf ein, und zwar einer an die Gemeinde des Messias. Damit erinnert er unausweichlich an die Zwischenstücke der beiden Visionsreihen von den sieben Siegeln und den sieben Signalfanfaren. So knapp dieser Zwischenruf in Vers 15 auch ist, er könnte nicht dringlicher sein. Da ruft Jesus höchstpersönlich seinen geliebten Leuten zu: Siehe, ich komme wie ein Dieb. Dieses Bild hat Jesus öfter gebraucht, um zu verdeutlichen, dass er ganz plötzlich, unvorhergesehen und unerwartet wiederkommen wird. Dabei geht es in dem Bild mehr um den Einbrecher, der nachts ins Haus eindringt und die Bewohner bestiehlt. Und weil Jesus so überraschend wiederkommen wird, mit seinem Gericht über die ganze Welt, deshalb sollen seine Leute jederzeit damit rechnen. Folgerichtig heißt es in Vers 15 weiter: Glückselig, der wacht. Wachen bedeutet im Zusammenhang der Offenbarung weiterhin festzuhalten am Glauben an Jesus. Also keinen toten Glauben an Jesus zu haben, der in den Verfolgungen und Widrigkeiten sicher längst über Bord geworfen wurde, sondern weiter alles zu glauben und alles zu hoffen, was Jesus zugesagt hat. Glückselig ist derjenige, dessen Glaube an Jesus lebendig und wach ist, wenn der große Tag Gottes kommt und der Messias alle Widerstände gegen Gottes Herrschaft niederschlägt. Ganz ähnlich die nächste Bildrede in Vers 15. Glückselig ist, wer sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße nicht sieht. Im Zusammenhang mit dem Einbrecher ist das absolut einleuchtend. Im alten Orient schlief man nicht in der Kleidung des Tages. Wenn dann aber nachts der Einbrecher kommt, stand man nackt und bloß da. Wie gut, wer seine Kleidung anhat. Der kann dem Einbrecher gewappnet entgegentreten. Übertragen heißt das: Legt euren Glauben an Jesus nicht ab wie nachts eure Kleidung. Haltet daran fest, trotz aller Unterdrückung. Denn wenn Jesus dann plötzlich erscheint mit seinem Gericht, dann stehen alle gut da, die an ihn glauben, denn sie müssen nicht ins Gericht. Nach diesem sehr knappen Zwischenruf von Jesus an seine Gemeinde schließt er die Vision von der sechsten Gerichtsschale noch mit einer letzten Szene ab. Und das Tier versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. So Vers 16. Wie schon bei der sechsten Signalfanfare mutet Johannes seinen griechischen Hörern und Lesern einen hebräischen Begriff zu. Doch hier liefert Johannes keine Übersetzung. Das hat zu zahllosen Versuchen geführt, den Begriff Harmageddon zu deuten. Eindeutig lässt sich hier die erste Silbe bestimmen, denn das hebräische Har bedeutet Berg oder Gebirge. Damit ist eine weit verbreitete Deutung wohl nicht sehr wahrscheinlich, nämlich Harmageddon sei die Ortsbezeichnung für ein Schlachtfeld. Denn Berge sind für große Schlachten denkbar ungeeignet. Für die entscheidenden Gefechte sind Ebenen unerlässlich. Im Zusammenhang des Buches scheint der Berg in Vers 16 also eher das Gegenstück zu sein zu dem Berg Zion. Dort steht Jesus, das Lamm, mit seinen Leuten. Und hier nun, auf dem Berg Magedon, sammelt das Tier seine rekrutierten Truppen. So stehen sich die beiden Lager gegenüber. Das Tier mitsamt der größten Anhäufung seiner Macht gegen Jesus, den Christus. Und darin erweist sich erneut jene Ironie, die immer wieder in der Offenbarung durchblitzt. Das Tier erlebt nun gerade auf dem Berg des Höhepunkts seiner Macht, sein Megiddo. Jene Stadt wurde in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments Magedo geschrieben, so wie es Johannes in Vers 16 ebenfalls wiedergibt. Und die Ironie bei der ganzen Angelegenheit? Israel verband mit dem Namen der Stadt Megiddo diese wundersame Schlacht, bei der Israel erst gar nicht zu kämpfen brauchte. Denn Gott selbst griff vom Himmel her ein und schlug die Feinde. Im Buch der Richter heißt es, vom Himmel her kämpften die Sterne. Der Bach Kishon riss sie fort. Und weiter, der Herr erschreckte Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer. Und Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Und genau so wird es ablaufen, wenn Jesus aus dem Himmel sichtbar wiederkommt. Dann setzt er der Macht des Antichristen, des falschen Propheten und des Satans ein Ende, ein für allemal. Und auch dann wird es keine wirkliche Schlacht geben. Zu unantastbar ist die Macht des Messias Jesus. Und zu schwach und zu erbärmlich sind dagegen die Bemühungen des Teufels und seiner Adjutanten, Macht und Stärke vorzugaukeln. Gegen den Messias können seine Feinde überhaupt nichts ausrichten. Das wird Jesus dem Johannes noch ausführlich offenbaren. Der Ort Har-Magedon in Vers 16 erweist sich also eher als ein Schicksal. Der Berg der versammelten Macht des Antichristen trägt in sich schon die vernichtende Niederlage der teuflischen Heere. Ganz so wie einst bei Megiddo. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel zum Buch der Offenbarung. Weiter geht es in der nächsten Ausgabe. Wenn Sie mögen, bis dahin, wir freuen uns auf Sie.